Das war das Gespräch mit Rieke Felke in der Ausstellung Double Intensity, 30 Jahre Verlag Brinkmann und Bose. Und Bezug genommen wurde ja auch zum Schluss auf Kittler und aus dem Buch von Kittler, das hier in dem Katalog auch in Auszügen abgebildet ist, möchte ich noch etwas vorlesen, denn der Besuch, den ich bei der EZB heute Vormittag noch gemacht habe, nachdem ich eben vorher auf einer Konferenz war, denk ich an Deutschland, hieß diese Konferenz, die auch noch läuft, und da sprach Norbert Bolz, ein Medienwissenschaftler. Und dieser Medienwissenschaftler hat auf dieser Konferenz tatsächlich über Demoskopie zum Beispiel gesprochen, über die Herrschaft der Demoskopie, über die autistischen Parteien. Das Problem ist nur, Demoskopie ist jetzt unter anderem keine Wissenschaft. Und die Art und Weise, wie man darauf Bezug nimmt, ist dann auch schwierig, wenn man tatsächlich versucht, durch die Forschung von Faktoren, die sich auf Medien beziehen oder versuchen dann die Medien zu erklären, wenn das so stattfindet, dass gleichzeitig im Saal im Grunde Bankern dann erklärt wird, in welcher Weise eine Mediennutzung eigentlich sinnvoller gestaltet werden kann, um mehr Akzeptanz eigentlich dann auch zu erzeugen, auch möglicherweise für die Situation der Banker. Und interessanterweise bin ich dann bei der EZB in dem Protestcamp direkt auch mehreren Leuten begegnet, mit denen ich auch Gespräche geführt habe, die interessanterweise auf Medien auch auf eine bestimmte Weise Bezug nehmen. Deshalb, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also Kittler in dem Buch Grammophon, Film, Typewriter schreibt: Zeitungsschlagzeilen in Zufallsverteilung ergeben mithin zugleich das Gesetz der Nachrichtentechnik und eine Kriegsgeschichte der Rockmusik. Der Teufel, dessen Stimme Sympathy for the Devil verewigt, war dabei, als die Petersburger Revolutionäre den Zaren töteten und mit ihrem Funkspruch CQ an alle Heeresgeräte zum weltweiten AM-Radio umfunktionierten. Er war dabei, als das Fernsehen beide Kennedy-Morde übertrug, dich und mich zu Mördern machte und mit dem Radiozauber aufräumte. Vor allem aber schreit Luzifer heraus, welchen Funkerspuk Geisterherr oder Panzergeneral UKW und Rockmusik zu danken sind. I rode a tank, held a chance rails rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Der Blitzkrieg Krieg tobte bekanntlich von 1939 bis 1941, als Guderian seinen Führungspanzer fuhr. Die Leichen stanken länger und so weiter. Und einer derjenigen, mit dem ich an der EZB gesprochen habe, meinte, ja, auf dem Dollarschein steht doch in God we trust, aber eigentlich können wir doch diesem Geld gar nicht mehr vertrauen. Es ist doch, dieses Geld ist doch eigentlich gottlos geworden. Und auch da lässt sich wiederum Bezug nehmen auf Kittler, und das kommt interessanterweise in dem Text von Rosemaria Kropp vor, und zwar eine Formel, die Freud aus der Traumdeutung im Grunde entwickelt hat: Wenn ich die Götter nicht bewegen kann, nehme ich den Weg worüber? Über die Hölle eben. Und so ist es auch mit dem Geld. Wenn ihr dem Geld nicht mehr vertrauen könnt und das Geld gottlos geworden ist, dann werdet ihr eben auch durch die Hölle gehen. Und das ist genau der Punkt, der in den Gesprächen an der EZB, der in diesen Gesprächen eben offensichtlich wurde, dass da, wenn es jetzt keine Lösung gibt für diese Situation, dann wird es zu einer Katastrophe kommen. Das ist die Stimmung, die dort gerade vorherrschend ist. Und deshalb spiele ich jetzt schon mal diese Gespräche.
Naja, da gehen wir mal hin. Und ich war auch am Samstag das erste Mal auf einer Demo. Bis im Kindergarten, da haben wir mal gegen eine Giftmülldämonie, auch bei uns im SWR.
Ja, halt mal zufällig vorbeigelaufen. Die Presse ist immer da.
Nicht die Meinung der Leute hier. Jeder von uns hat seine Meinung. Das ist halt nur, wo wir uns am Ende einig sind, ist, dass unser Kapitalismus uns alle so kaputt macht, er schafft sich ja gerade selber ab. Wie wäre es, wenn wir eine Alternative entwickeln, bevor er zusammenbricht und alle dabei mit draufgehen? Ja.
oder ist jetzt vielleicht sogar noch der Oberbürgermeisterkandidat der SPD in Frankfurt, ja, Feldmann, wollte sich heute mal umschauen. Wie schätzt du das ein? Also interessiert dich das? Oder
ist doch gut, wenn die Leute hierher kommen. Ja? Wenn er natürlich mit der SPD-Fahne herankommt und hier rumschwingt, dann kann ich ihm versprechen, da stehen 30 Leute um ihn rum, nehmen ihm die Fahne weg. Ja? Er kann sich als Oberbürgermeister gerne weiterbilden, das gehört sich auch für einen Politiker. Ja? Aber hey, das vereint uns nicht, die Parteien spalten uns. Ja? Wenn jede Partei zu uns kommt und wir eine Einigkeit darstellen, dann haben wir die Kraft, auch was zu tun.
Okay, vielen Dank.
Und wir sitzen hier und konsumieren deren Rohstoffe. Wir sitzen hier und konsumieren deren Metalle, deren Öl. Ja, und alles,
weil ja, wir
diese Staaten in Schulden gestürzt haben, die vorher nicht verschuldet waren. Deren Politiker korrumpiert haben mit Geld, mit Macht. All diese Sachen. Das sind die westlichen Gesellschaften, gerade Amerika. Aber Gott, Europa kann nicht unschuldig sein. Aber Europa hat mehr ein Problem mit sich selbst. Das würde sich auch lösen, wenn dieser Geldzwang nicht mehr die ganze Zeit da wäre. Da wäre es nicht mehr so, wir müssen den oder den oder den retten. Wir würden in einem System leben, wo es gar nicht mehr zu diesen ganzen Krisen kommen könnte. Momentan ist es so, da entwickelt sich immer wieder eine Blase und die wird jedes Mal größer, weil die Realwirtschaft jedes Mal wächst. Und die Blase ist in ihrer Größe entsprechend der Realwirtschaft der aktuellen. Da unsere Wirtschaft ein Wachstum hat, braucht sie immer mehr Kredite. Diese Kredite werden ins System reingepumpt und dann ist halt diese Realwirtschaft ist quasi so ein dünner Zweig, das Geld reißt. Und dann ist darüber eine Riesenblase. Blase von dem Geld, das über die Wirtschaft dann an der Börse landet, an den Märkten, in den Händen der Investoren, die investieren und spekulieren dann damit. Und die investieren dann, sagen wir mal, in eine Firma, die mit Weizenprodukten arbeitet. Und dann jemand, der verdammt viel Geld hat, wir reden von einigen wenigen hundert Personen auf der Erde, ne? Für den ist es ein leichtes. Ja? Da gibt es eine schöne Anekdote, von wegen, da saß eine Tochter mit ihrem Vater am Esstisch und der Vater behauptet, ich habe so viel Geld, ich kann den Ölpreis mal gerade sich verdoppeln, das ist einfach so, ich kann dafür sorgen, dass die ganze Wirtschaft einen Ausraster kriegt. Ja, das hat sie mir nicht geglaubt. Er ist hingegangen und hat so viel Öl eingekauft, dass der Ölpreis mal stellenweise für einige Sekunden quasi nur gigantisch hoch geworden ist. Ich glaube, das ist eine vierstellige Zahl. Ich weiß es nicht mehr.
Und das soll einfach aus einem Vater-Tochter-Konflikt heraus
entstanden sein? Nein, das passiert aber die ganze Zeit. Sagen wir mal, ich bin jetzt ein großer Investor, ich investiere jetzt in eine Nahrungsmittelfirma und ich sorge dafür, dass sich der Weizen verknappt. Ja? Entweder ich nehme Einfluss auf die Wirtschaft, ich steche hier und da ein bisschen oder ich mache es einfach an den Märkten, indem ich so viel Weizen kaufe. Ja? Dann wird diese Nahrungsmittelfirma aus irgendeinem bestimmten Grund, das wird Einfluss auf sie haben. Ja, und ich kann damit Gewinne oder Verluste machen, Gewinne oder Verluste verursachen. Man kann also mit dem Leid der Leute heutzutage Geschäfte machen. Wenn ich, sagen wir mal, viel Öl vom Markt wegkaufe und die Leute kaum noch ihr Benzin bezahlen, ich aber Ölreserven habe und das für das teure Geld verkaufe, dann habe ich das einfach, weil das Geld das zulässt, dass ich das verschieben kann, wie ich lustig bin. Da werden Billiardensummen, also was heißt Billiarden, aber das sind Billionensummen, die da an der Börse jeden Tag hin und her wandern, wir kriegen das gar nicht mit. Und diejenigen, die darunter leiden, das sind auch die Wirtschaft, das sind auch wir, die Arbeiter, weil wir die ganze Zeit Kredite von den Banken brauchen. Wenn wir also nicht nach deren Schnauze folgen, dann gibt es kein Geld mehr, dann bricht die Wirtschaft zusammen, damit drohen die Banken ja die ganze Zeit, dann bricht die Wirtschaft zusammen, die Staaten können es auch nicht retten, die Staaten sind auch alle verschuldet und dann kommen wir da gar nicht mehr raus. Ja? Sobald wir ein Problem mit den Banken haben und die jetzt den Geldhand zudrücken, bricht ja alles zusammen. Und das kollabiert eh. Das kollabiert zwangsläufig, weil es sich von einer Krise in die nächste schaufelt.
Ja.
Das passiert die ganze Zeit, das ist ja im System inbegriffen. Der Geldschaffungsprozess läuft ja ab. Also sag ich mal, für jede 100 Euro, die auf der Bank liegen, kann man 800 Euro neu dazu verleihen, wegen dieser rechnerischen Idee, dass nie alle gleichzeitig kommen und ihr Geld haben wollen. Also kann man mit dem Geld, das die Leute anlegen, arbeiten. Und da wird zusätzlich Geld oben drauf gedruckt. Wenn dann aber alle kommen würden und abheben würden, dann würde eine riesige Blase an Geld übrig sein, das gar nicht existiert in der realen Welt. Das hat gar keinen Gegenwert. Und zu verstehen, dass diese Sachen ein Problem haben, wenn Geld nun mal so viel Macht hat, auf Politik, auf uns, auf unsere Arbeitsverhältnisse, all diese Sachen, dann versteht man doch ganz allen Ernstes. Wir haben nur diese eine Option. Wir schaffen diesen Kapitalismus inklusive seines Geldsystems, das sich selber zerstört, ab und machen eine Alternative. Oder wir sehen zu, wie er sich selber abschafft, haben keine Alternative. Und dann gibt's einen richtig großen Crash. Aber weltweit gibt es diesen Crash, weil alle Währungen dasselbe Prinzip haben. Die hängen alle miteinander zusammen. Stichwort Weltbank, mal bitte googeln.
Ja, und wie sieht die Alternative aus?
Die Alternative sieht aus, was wir hier momentan machen. Es ist ein bisschen kopflos und organisationslos noch, aber unsere Idee ist, also meine Idee, da muss ich ganz klar dazu sagen, also ich hätte es gern so. Ja,
wie denn?
Explizit halt dazu sagen, ist meine Idee, dass wir einfach autark werden, weil wenn 99% der Leute begreifen, was vor sich geht, Stichwort Henry Ford, ja, ist gut, dass die Leute unser Geldsystem nicht verstehen. Das können Sie nachprüfen, das Zitat existiert. Es ist gut, dass unser Geldsystem nicht verstanden wird, weil die Leute würden morgen auf der Straße stehen. Die Revolution wäre einfach morgen. Ja? Und Das sieht man auch, wenn man sich über den ganzen Prozess informiert. Da versteht man auch hundertprozentig, wie das jeden Einzelnen von uns beeinflusst. Auch hier in Europa, auch wo es uns gut geht.
Die vermeiden. Ja.
Weil die Leute kriegen einfach einen Burnout irgendwann, weil sie in diesem System dazu gezwungen sind, so hart zu arbeiten, auch für einen Job, den sie gar nicht haben wollen, für Dinge, die sie gar nicht haben wollen, nur um damit jemanden zu beeindrucken. Die finden ja gar kein echtes Glück. Aber die sind die ganze Zeit ausgelaugt mit dem Job, wenn sie wissen, wenn ich nicht jeden Tag das Herz gebe, was ich kann, dann kommt jemand, der ist besser als ich und der kickt mich einfach raus. Ja? Obwohl ich vielleicht als Mensch ganz andere Qualitäten habe.
Okay, aber was ist die Alternative?
Also die Alternative lautet folgende. Wir schaffen ein eigenes Wirtschafts- und Währungssystem hier. Auf Basis dessen, dass wir nun mal die arbeitende Bevölkerung auch hinter uns haben. Wir haben auch viele Studierende hier und so weiter und so fort. Das Know-how ist vorhanden, aber die Arbeitskraft ist auch vorhanden. Sag den Menschen, wie sie frei sein können und sie werden frei sein. Einfach nur losmachen davon, eigenes Geldsystem aufbauen. Und das muss sich bilden in Kommunen jetzt einfach. Sonst kommen wir da nicht hin, weil wir alle nach dem System noch spielen hier momentan. Wir können es nicht einfach abschaffen, dann bricht es ja zusammen. Es gibt ja Krisen weltweit und da kommen wir nicht so einfach raus.
Ja, ja.
Von daher, wenn sich einfach die Leute selbst organisieren würden, mit einem eigenen Tauschmittel, sprich einer eigenen Währung arbeiten würden.
Solche Ansätze gibt es ja schon in der Kunst und so weiter.
Ja, die werden aber unterbunden. In Deutschland ist es gesetzlich verboten, mit einer eigenen Währung zu handeln. Es ist per Gesetz verboten. Das gab hier sogar in Frankfurt Ansätze dazu, da gab es einfach Razzien. Es wurde einfach abgeschafft. Da gab es eine Aktion, da gab es ein schönes Beispiel, hat einer jemanden seine Straße gekehrt und der hat für ihn für dasselbe Geld in Anführungszeichen einen Anwaltsfall bearbeitet. Ja, da hat ein Anwalt genauso viel verdient wie ein Straßenkehrer. Einfach nur, weil der eine hatte keine Lust, die Straße zu kehren, der andere hatte keine Lust, Jura zu studieren. Schön und gut, aber solange beide Spaß daran hatten, was sie da gemacht haben und Dankbarkeit vom anderen erfahren haben und einen Leistungsaustausch, ist doch gut.
Ja, das findet ja permanent statt, eigentlich.
Ja, aber momentan ist das alles dazu beeinflusst von dieser Ellbogenmentalität zwischen den Leuten. Dass man sich durchboxen muss. Weil nicht genug Geld im Markt ist. Das Geld wandert eben nach oben ab. Das muss man wirklich sehen.
Schwierig, das sozusagen. Aber wenn es jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine vorkapitalistische Zeit betrachten würdest, dann wäre ja, und Hobbes hat ja schon davon geschrieben,
da war es schon Kapitalismus.
Naja, nicht wirklich. Also nicht in dieser Form.
Seit dem imperialen Zeitalter.
Also, ja, die Industrialisierung hat schon einiges.
Nicht Industrialisierung, die Imperialzeit. Das,
ja,
wo Europa ausgewandert
ist.
Das war doch dasselbe Prinzip.
Die Form der Ausbeutung, Kolonialismus gab es auf jeden Fall. Aber was war in der vorkapitalistischen Zeit? Es herrschte doch da eigentlich, also zumindest wenn man sich das in historischen Texten anschaut, eine Art, also.
Von welcher Zeit können Sie ein Datum nennen? Wir müssen nämlich lang zurückdenken, bevor diese modernen Kulturen überhaupt entstanden sind. Griechenland war schon eine Kultur, wo schon Strukturen geherrscht haben wie hier. Die hatten auch ihre Probleme. Ja, aber andere. Ja, das war eine andere Art von Problem, mit dem die gekämpft haben. Ja. Aber im Endeffekt haben die eine Art
Demokratie. Vom 19. Jahrhundert. Also,
Nee, wir müssen viel weiter zurückschauen. Das Ganze hat sich doch über lange Zeit entwickelt. Wie zur Hölle wollen Sie denn die Menschheit dem messen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist?
Also man kann aber vielleicht schon sagen, dass es zwar durch diese Industrialisierung auch zu einer bestimmten Form der Ausbeutung und des Elends gekommen ist, aber trotzdem gibt es ein Ansteigen und eine Verbesserung der Lebensumstände.
Nein. Was in Ihrem Essen, was Sie jeden Tag essen, wenn Sie mal ein Jahr lang Coke Zero trinken, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Kind kriegen in 2 Jahren danach, ist sehr gering. Da ist ein Giftstoff drin, der süß schmeckt. Das ist ein Süßstoff. Apatam heißt es, glaube ich. Ne? Das war das, was im Gespräch ist. Das ist ein Stoff, wenn man Bakterien Dreck füttert, und das ist eines der tödlichsten Bakterien der Welt, dann scheidet diese Bakterie das als Abfallprodukt aus. Und das schmeckt süß.
Okay, aber was hat Coca-Cola Zero jetzt mit dem Problem
Coca-Cola
zu tun?
Coca-Cola hat so viele Kriege auf der Welt finanziert, das sagt ja keiner.
Okay.
Das sagt ja keiner öffentlich. Aber wo die schon involviert drin waren, diese Firma, das glauben sie gar nicht.
Und? Nachweise?
Nachweise? Webseiten? Nicht dabei. Nachgoogeln, alles googeln. Das sage ich ja, im Internet ist es so einfach nachzuprüfen einfach. Ist das richtig oder nicht?
Also ich war in verschiedenen Kriegsgebieten, ich habe nie Cola dort gesehen.
Ja, als ob die das öffentlich zeigen würden. Ist ja ein Witz, es geht um das Geld, das da ins Militär fließt.
Okay.
Die machen doch da keine Werbung, die bauen da ja nicht auf.
Okay, also nochmal, mit der vorkapitalistischen Zeit.
Nee, machen wir es mal in der jetzigen kapitalistischen Zeit. Nehmen wir mal nicht Coca-Cola als Beispiel, weil darauf stehen die Leute nicht. Worauf die Leute stehen, ist Folgendes.
Red Bull Cola. Schmeckt besser.
Von mir aus. Folgendes. Wenn jetzt, also die afrikanischen Staaten und auch die lateinamerikanischen Staaten, die ging es vor der Gründung der FED ganz gut. Ja? Irgendwann wurde aber auch die Weltbank gegründet und da hat man angefangen, armen Staaten, die also hinterhergehinkt haben, hinter der technologischen Zeit Kredite zu geben und zu sagen, wir verbessern eure Lebensbedingungen. Diese Kredite sind aber nicht an die Bürger im Land gegangen. Auch das, da gibt es ein schönes Buch, das heißt Economic Hitman. Mhm. Ja? Da gibt es ein schönes Buch, das das darlegt. Das ist nicht an die Leute dort gegangen, das ist an die Firmen gegangen, die in Amerika saßen, die dann dort mit diesem Geld in dieses Land reingegangen sind, da eine Firma aufgebaut haben, jetzt die Leute für Billiglöhne arbeiten lassen, weil die alle so arm sind, ja, für einen Hungerlohn. Und dann die Ressourcen, die sie dort fördern oder die sie dort bekommen oder die Arbeitskraft, das nutzen die für ihren eigenen Profit. Das kann man heutzutage machen mit Geld alleine. Man stürzt einfach einen Staat in Schulden und sagt dann, ihr habt Schuld vor uns, lasst unsere Firmen in euer Land rein. Man kann das machen mit dem Bildungssystem. Man kann sagen, privatisiert euer Bildungssystem, ihr habt Schulden. Ja? Privatisiert euer Wassersystem, ihr habt Schulden. Ihr braucht eine Wirtschaft in eurem Land, wir müssen Steuern kassieren. Ja? Das ist Bullshit, was da passiert. Es gab einen Fall in irgendeinem Land, ich glaube, es war in Brasilien, glaube ich, eine Stadt, drittgrößte Stadt, bin mir nicht ganz sicher, eventuell auch in Afghanistan. Ich kann die ganzen Fakten nicht im Kopf behalten, ich muss das alles zusammenfassen. Auf jeden Fall, da gab es eine Firma, die hatte die Wasserversorgung der drittgrößten Stadt in dem Land aufgekauft. Und es gab solche Rebellionen, weil die Wasserpreise sind in die Höhe geschnellt wie nichts. Ja, die versuchen das auszupreisen. Merken Sie das in Bahnpreisen? Ja? Merken Sie das in den Strompreisen? Wir haben kein Stromproblem. Die Atomkraftwerke laufen noch. Das steigt die ganze Zeit. Die versuchen an die Grenze zu gehen, bis sie uns nicht weiter ausbeuten können. Und das sind noch nicht mal die Unternehmensbesitzer. Das ist ganz häufig der Druck, den die von den Banken bekommen. Das ist ganz häufig der Druck, der aus dem Geldsystem kommt. Make money, make money, make money. Die ganze Zeit.
Und was bedeutet für dich eigentlich Geld?
Also Geld ist einfach nur eine Art und Weise, die nur dazu dienen sollte, Sachen auszutauschen.
Ja.
Ja, und die sollten an einem neutralen Wert gemessen werden. Von mir aus messen wir es an Gold. Verhältnis Gold zu Verhältnis allem, was es existiert, so viel ist das alles, was es existiert wert, das kann man mit Geld klären. Wenn jetzt aber für 100 Euro, die schon real existieren, 800 Euro oben drauf gesetzt werden können, ohne dass sich dafür in der Wirtschaft oder irgendwas ändert, also einfach nur weiterer Kredit rausgegeben wird, dann ist das ein Teufelskreis. Da kommt immer mehr Geld raus, die Inflation ist inbegriffen im System. Versteht sich von selbst, nicht wahr? So, der Zins kommt ja aber auch noch drauf. Das Geld ist ja von Anfang an von der Bank geliehen. Der Staat leiht ja von Anfang an.
Wie viel sind denn 100 Euro jetzt wert?
Also aus 100 Euro lassen sich knapp 900 irgendwie paar zerquetschte machen. Ja, und die werden wieder angelegt.
Also 100 Euro sind eigentlich 900 Euro jetzt.
Ja, und aus dem Geld, wert. Wenn sie das wieder anlegen, dann kann man daraus noch wieder noch Geld machen. Und dann, woher zieht das Geld sein Wert? Es zieht es aus der existierenden Geldmenge raus. Das existierende Geld wird weniger wert die ganze Zeit, weil nun mal für das Geld, das dazu kommt, kein realer Wert dazu gekommen ist.
Ja.
Ja, das muss auch nicht sein. Und das muss vor allen Dingen bei so einer kleinen, münzigen Währung, bei unserer muss das überhaupt nicht sein. Und es ist wirklich unfassbar, wie das funktioniert, wie das alles ineinander greift. Es hat Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens. Heutzutage müssen die Menschen, wenn sie arm sind, wirklich die dreckigsten Job annehmen, die am dreckigsten bezahlt sind. Und dann müssen sie aber auch noch ihre Familie davon ernähren, ein Haus über dem Kopf haben und ihr eigenes Essen kaufen. Die alten Sklaven wurden wenigstens ernährt und hatten ein Dach über dem Kopf. Ganz ehrlich.
Und das meinst du, war eine bessere Zeit?
Das war keine bessere Zeit, das war der Anfang der heutigen Zeit. Das System hat sich einfach nie geändert. Ehrlich jetzt. Die Leute glauben daran, dass Geld einen realen Wert hat. Weil was steht denn auf der Dollarnote drauf? In God we trust. Yes, no, there's nothing that gives that money real value. There's nothing we can trust in. We just have to trust in God. Dasselbe in diesem Buch von wegen Modern Money Mechanics, ja, sollte man sich auch mal durchlesen, oder auch was John Locke geschrieben hat und so weiter und so fort. Was da zum Thema Eigentum gesagt wird, was da zum Thema Geld gesagt wird. Die fangen furchtbar idealistisch an und dann erklären sie, wenn das Geld da reinkommt, passiert das und das und das folgende. Dann geht es nicht nur um das Eigentum, sondern um die Fähigkeit, das Eigentum zu besitzen, wenn man das Geld hat. Ja? Das heißt, es verschiebt auch völlig die eigentliche Idee der ganzen Sache. Ja? Und wenn wir alle dazu gezwungen sind, uns gegenseitig auszustechen in diesem System, die ganze Zeit, damit wir unseren Teil davon abbekommen, damit wir nicht arm werden, damit wir nicht leiden, dann müssen wir andere Menschen ignorieren. Dieses System bevorzugt egoistische Arschlöcher vor den Leuten, die miteinander arbeiten. Die mitten füreinander arbeiten. So wie hier, wo die Leute uns was bringen und wir verteilen es. Und dafür ist es nun mal so, dass wir jeden Abend hier dann auch mal an die Straße kehren. Ja? So, jeder Zug, was ihr bekommt, was für sie alles ankommt, das ist unfassbar. Das ist ein Füreinander. Das stellt eine Alternative dar. Leute schreien dann immer gleich Kommunismus. Ich frage mich, 7 Milliarden Leute auf der Welt und ihr wollt weiter ein System machen, wo die Leute sich gegeneinander aufhetzen? Wisst ihr, was 7 Milliarden Menschen bedeutet? Wenn nur 1 Million von denen Stress hat, gehen die auf die Straße und die zünden die Straßenzüge an. Ja? Stichwort London, Stichwort Griechenland. Das ist ein Vorgeschmack davon, was passiert, wenn die Randgruppen, die momentan leiden unter diesem System, wenn die richtig sauer werden. Das sind Millionen und das sind auf der Welt da draußen die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn die das spitz kriegen, wie sie verarscht werden, was hier dann los ist, fragen Sie mal Georg Schramm, der hat das eiskalt gesagt. Das ist ein genialer Satiriker. einfach ein Kabarettist, der hat gesagt, wenn die Leute begreifen, was hier vor sich geht, wenn die RTL ausschalten, aufhören Videospiele zu spielen, aufhören Drogen zu nehmen und sich das mal angucken und sich mal informieren, die Revolution wäre morgen. Gerade morgen. Ist wirklich so. Und deshalb stehe ich hier und deshalb mache ich das. Das ist einfach nur meine Meinung. Ich weiß das, seitdem ich 17 bin und so weiter und so fort. Und dann habe ich hatte 9 Monate lang einen Job. Ja? Habe eine Wohnung auch bezahlt, mehrere Monate lang. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, in diesem System, in dem ich nie zu etwas werde, nach diesen Prinzipien, will ich das nicht weitermachen? Wie ich jahrelang darauf warten müsste, da hinzukommen, wo ich hin bin, nur wegen der Formalitäten, nur wegen des Geldes, nur weil man sich da hochschuften muss, obwohl man in Wahrheit seine Talente, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und ehrlich zu den anderen ist, überall einbringen kann, das merke ich doch in meiner Umgebung. Ich werde gefragt, ob ich helfen kann. Ja? Nur Dankbarkeit ist keine Währung. Ja? Mitgefühl ist keine Währung momentan. Wir handeln nicht für Mitgefühl, nicht für Menschen und nicht für Dankbarkeit. Wir handeln nur für Profite in Form von einem Geld, das nichts mehr wert ist und das konstant weniger wert wird. Das ist ein Zyklus. Die Realwirtschaft wächst, ja. Jede Krise ist größer, weil die Realwirtschaft mehr Geld braucht, ja. Aber langfristig. Aber jedes Mal ist diese Blase, die da entsteht, oben drüber noch mal viel gigantischer. Das ist exponentiell. Da kommt eine Krise nach der nächsten. Das stürzt sich zusammen, ja. Aber die wirtschaftlichen Strukturen für was Großes sind vorhanden und die nächste Krise muss noch größer werden. Wenn wir das zusehen, haben wir wirklich bald keine Revolution. Dann haben wir einen Klassenkampf. Ja, da steht da Missverständnis gegen Missverständnis. Ja. Deshalb, das wollen wir hier erreichen.
Es gab auch einen Artikel in der FAZ, also da meinte einer, also Herr Manfred Köhler, dass der Standort hier vielleicht falsch gewählt ist an der EZB, also weil im Grunde die Banker dem Ganzen so ausweichen können. Auch die EZB selbst ist nicht
der... Spielt auch keine Rolle, wo wir anfangen, lokal. Tut's wirklich nicht. Das hier ist eine Nachricht, eine Ideologie, die muss raus und wir stehen an einem Symbol. Nichts anderes zählt.
Ja. Das Symbol ist...
Das Symbol ist eine Währung, die sich selbst kaputt macht. Um Gottes Willen, gucken Sie sich das Zeichen an und überlegen Sie, wo das überall steht. Steht auch an Bahnhöfen und so weiter. Überall finden Sie das Euro-Symbol. Auf der Euro-Note steht noch nicht mehr drauf in God We Trust. Da steht einfach gar nichts mehr drauf, was den Wert gibt. Ja? Das alte Geld, da stand drauf, man kann sich dafür bei der Bank denselben Wert in Goldmünzen abholen. Das waren einfach Lagerscheine für Gold. Und die hat man untereinander ausgetauscht, was besser war, als Gold auszutauschen. Ja? Heutzutage steht da nichts mehr drauf, wie viel das wert. Das hat gar keinen realen Gegenwert. Das ist einfach ein leerer Schein. Ja? Die Amis machen doch noch besser. Ja? Mit ein bisschen Glauben kriegt man das hin. Ja? Die heutigen Religionen sind nicht mehr irgendwelche Religionen mit echten ethischen Werten. Das ist Geld.
Ein Holzkohlegrill mit Blümchen. Und jetzt, wenn Sie jetzt hier schon seit 2 Tagen auch in dem Zeltlager sind, was war Ihre Motivation hier jetzt mitzumachen?
Meine Motivation ist die, dass ich gegen das Korrupte, in Anführungsstrichen nicht alle Banker, vorgehen will, um zu zeigen, dass in der Welt so viel verarscht wird, die Europäer immer reicher werden, auch dank der Banken, aber nicht nur, klar. Die Kirchen sind da auch mit beteiligt und man zumindest die Aufmerksamkeit erregen will, dass die Leute sich bewusst werden, dass es also nicht nur um den einzelnen Mann geht, sondern auch um ein System, das an sich nach meinem Dafürhalten mehr als fragwürdig ist, weil es nicht mehr Geld macht um der Menschen willen, sondern Geld macht um des Geld willen. Und das halte ich also für zumindest fragwürdig.
Ja. Und wie könnte denn, und das ist vielleicht noch eine offene Frage, wie könnte denn die Alternative aussehen zu dem Geldsystem, das sich auf eine bestimmte Weise ja auch auf unser Wertesystem gravierend ja ausgewirkt hat?
Es gibt da ein, wie soll ich das nennen, im Volksmund, ein Lied, das heißt Schaffe, schaffe, Häusle baue, putze, putze, sterbe. in dem Sinn, wie ich es jetzt verstehe, und da fallen die ganzen Leute drunter, die Kapital um des Kapitals willen machen, würde ich sagen, schaffe Häusle baue und drin wohne, andere beklaue.
Wenn man drin wohnt. Aber man könnte ja auch sagen, schaffe Häusle bauen, drin wohnen und entspannen.
Das ist schon richtig. Nur wenn ich auf die Straße gehe und hunderte von Menschen sehe, Weser 5 zum Beispiel, Obdachlosenunterkunft, die hierher kommen, wenn Samstag, Sonntag zu ist, um sich Essen zu holen, dann muss ich fragen, sieht das System nicht oder sind die auf einem Auge blind und schaffen nur in ihre Taschen?
Ja.
Das muss mal problematisiert werden und deswegen sind wir hier auf dem Camp, um erstmal die Aufmerksamkeit zu erregen.
Ja.
Dass die Leute sich hinterher fragen, haben die nicht vielleicht doch ein bisschen recht?
Ja. Und aber wenn man schon hier ist, ist dann dieses Symbol, ist ja der Arbeit von einem Künstler, der Euro, das Eurozeichen, eigentlich ein Kunstwerk. Ist das denn hier das Richtige, also der richtige Ort tatsächlich für den
Das
Protest?
Ist der richtige Ort. Die Europäische Zentralbank verkommt immer mehr zu einer EBB, Europäischer Bad Bank, weil die alle faulen Papiere, als nächstes ist Italien dran, dann kommt wahrscheinlich mit Sicherheit Spanien. Hier am Zentralort die faulen Papiere aufkaufen, nur um den Euro zu retten. Menschen sind da überhaupt nicht mehr im Gespräch.
Ja.
Die können natürlich andererseits sagen, wenn der Euro kaputt geht, dann gehen irgendwann auch die jetzt schon in Anführungsstrichen notleidenden Menschen kaputt. Das ist wohl richtig. Und deswegen muss man sagen, der Euro ist zwar gut, war die D-Mark auch, keine Frage, oder die Lira oder die Peseten, aber die Umverteilung, die durch die europäischen Banken vorgenommen wird, ist eine viel, wie soll ich es ausdrücken, eine viel mindere als die damaligen Währungen in den einzelnen Ländern. Das würde ich einfach mal so nicht behaupten, aber feststellen. Ob die Behauptung richtig ist, sieht man ja jetzt. Man schiebt und drückt die Euros und die Dinge hin und her und kommt nicht zu Potte. Das ist also jetzt global gesehen.
Ja.
Die Amerikaner fangen mittlerweile schon an, auf die Europäer zu schimpfen. Sie sollen ihre Euro-Krise mal in den Griff kriegen und.
Ja, das Elend lässt sich immer leichter vermehren, als man das Geld vermehren kann.
Warum? Weil das Geld von denen festgehalten wird, die damit arbeiten und das für sich scheffeln.
Ja.
Der Aspekt des Sozialen in Sache Geld tritt immer mehr in den Hintergrund.
Ja, also derjenige, der nichts hat, der bekommt auch nichts. Ist doch irgendwie auch so eine Logik.
Mag wohl so sein.
Wie kann man das ändern?
Indem man den Leuten sagt, es gibt Möglichkeiten, auch als Straßenfeger zu arbeiten. Hier zum Beispiel im städtischen Gärtneramt, die suchen ständig Leute. Da habe ich auch schon gearbeitet, fast anderthalb Jahre. Man muss auch vom Staat aus den Arbeitslosen zumindest die Möglichkeiten anbieten, etwas zu tun. Es reicht nicht nur zu sagen, das städtische Gartenamt sucht 100 Leute und keiner weiß davon. Das ist also auch ein Problem der Kommunikation.
Okay, also dann wäre das auf der Ebene, dass man versucht, allen im Grunde Jobs zu vermitteln.
Der Staat an sich,
Arbeitslosigkeit,
der früher für die Menschen zuständig war, verselbstständigt sich durch Ämter, Behörden mehr und mehr und wird zu einem eigenen, wie soll ich sagen, zu einem eigenen Gebilde, das nur für sich selber lebt und nicht mehr, wenn sie so wollen, das Gemeinwohl im Auge hat. Sie brauchen ja nur, was hat man immer gesagt, bei den Behörden dauert es immer etwas länger. Mittlerweile ist es schon so, dass es am Einschlafen ist.
Ja.
Und das Heer der Arbeitslosen wird groß und größer, auch wenn es so schön heißt, wir haben nur noch so viel. Ich gehe immer davon aus, wenn vom Jobcenter gesagt wird, so und so viel, das sind so und so viel weniger, dann muss man immer dazu rechnen, mal zwei. Denn diese Zahlen sind mit Sicherheit, und das behaupte ich also nicht nur, sondern das sage ich so, sind nicht nur, die sind mit Sicherheit geschönt, so. Die Statistiken werden regelmäßig geschönt, um gut dazustehen. Da geht es nicht um die Leute, sondern es geht nur noch um das staatliche Wohlwollen, um das staatliche, wir können das, wir machen das nach dem Motto Yes, we can.
Ja.
Und was in Amerika gerade passiert, da braucht man nur die Zeitungen aufzuschlagen, ein bisschen vernünftig im Fernsehen zu gucken. Die Zahl der Obdachlosen und Arbeitslosen wird da drüben immer größer. Und Obama maßt sich an, die Europäer anzuhalten, ihre Finanzkrise in den Griff zu kriegen. Da kann ich nur lachen.
Ja, klar. Also ich möchte auch weiter Profite machen mit Europa oder ohne. Das ist, glaube ich, ganz egal. Aber man könnte sagen, die Demoskopie selbst regiert auf eine gewisse Weise dann schon mit, wenn sich
das
Medien wiederum darauf beziehen. Und wir haben vielleicht gar kein Bild mehr von dem, was tatsächlich die reale Realität dann darstellt.
Was die Politik im Augenblick macht, ist nichts anderes, als sich selbst zu beweihräuchern und zu behaupten, ach, wie gut sind wir.
Ja.
Ich würde wünschen, die Frau Merkel würde sich mal da oben an der Liebfrauenkirche hinsetzen und mal nur einen Tag, was viele Banker auch machen, zu betteln. Bei den Bankern ist das sogar in irgendwelchen Seminaren vorgeschrieben, dass sie sich mal einen Tag da hinsetzen, nur damit man vom Politischen her mal sieht, was ist da unten eigentlich los? Ich sage extra da unten, weil die bereits in irgendwelchen Sphären arbeiten, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun haben.
Naja, aber die haben ungefähr das gleiche Problem wie wir möglicherweise, dass sie auch nicht einschätzen können, was wird sich wie entwickeln und wie werden diese 99% ihre Entscheidung treffen. Wird sich überhaupt diese 99% formieren? Zum Beispiel. Und wenn sie sich formieren, was dann? Kann niemand einschätzen, oder?
Dann gibt es eine Katastrophe.
Es gibt eine Katastrophe.
Ja.
In welcher
Weise? Die Welt ist dabei, überall, nicht nur hier in Deutschland, in Amerika, Wall Street Problem, Spanien, Italien, überall gehen die Leute massenweise auf die Straße, weil sie sich verschaukelt fühlen von der Politik.
Ja.
Falsch. Die wissen gar nicht mehr, die Herren und Frauen Politiker, dass sie durch ihre Arbeit die Masse verschaukeln. Das kriegen die gar nicht mehr mit. Die sind schon so abgehoben, so hoch wie hier das EBB, Europäische Bad Bank.
Ja. Ja, vielen Dank.
Nicht eine Finanzkrise haben oder eine Schuldenkrise oder sonst was, sondern das ganze System in der Krise steckt. Das endlich mal ins Bewusstsein der 99% rückt, die sich noch gar nicht bewusst begriffen haben, weil sie von den Mainstream-Medien mit den banalen, mit den Standardaussagen von wegen, wir brauchen mehr Wachstum und so weiter, dumm geredet werden.
Okay.
Ja, das war jetzt vor diesem kurzen Statement, war das ein Gespräch mit Klaus Bingel und davor auch mit einem der, sagen wir mal, Aktivisten an der EZB, dessen Namen ich leider nicht erfragt habe, aber er war gestern in der Sendung von Maybrit Illner und hat sich dafür hergegeben, könnte man sagen. Man findet auf jeden Fall dann noch weitere Interviews auf meiner Webseite, weil ich jetzt tatsächlich gar nicht alle dabei habe. Und es ist aber möglich, die dann auf der Webseite fehe.org sich noch anzuhören. Und jetzt sind noch zwei Beiträge von Stefan Kürleis hier in der Sendung.
Beim Thema Architektur in der ehemaligen Sowjetunion denkt man zuerst an den Zuckerbäckerstil des sozialistischen Klassizismus, wie man ihn beispielsweise von den Bauten in der Frankfurter Allee im Ostteil Berlins kennt, an den Konstruktivismus der 20er Jahre und 30er Jahre oder an funktionale Wohnblöcke in Plattenbauweise. Doch in den Weiten der Sowjetunion entstanden noch andere Bauten. Der Franzose Frédéric Chopin entdeckte zwei solcher besonderer Bauten in einem Buch, das er in ein Freiluftantiquariat in der georgischen Hauptstadt Tiflis kaufte. Da er Zeit hatte, suchte er die Gebäude auf, war von ihnen beeindruckt und fotografierte sie. Dass die Bilder nicht wie meist in Fotoalben oder Dia-Magazinen dahindämmern, verdankt Chopin der Begegnung mit einer Architektin aus Litauen, die ihn von einer Baustelle in den 70er Jahren erzählte, wo ohne Vorgaben von oben ein Sanatorium gebaut wurde. Chopin wurde neugierig. Wie konnte eine solche Architektur abseits der kommunistischen Normung entstehen? Und gab es noch weitere solche Bauten, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen? 7 Jahre lang zog sich die Suche hin, die Chopin an verschiedene Orte in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion führten. Das Ergebnis kann man jetzt auf 312 Seiten des großformatigen Bildbands CCCP Cosmic Communist Constructions Photographed erleben. Der Bildband entführt uns zu Gebäuden, die aussehen, als seien sie Kulisse für einen zwischen den 60er und 70er Jahren entstandenen Science-Fiction-Film. Futuristische Bauten, die durch ihre Lage in der Landschaft, das architektonische Wagnis wurde meist außerhalb der Stadtzentren vollzogen, aber auch durch inzwischen eingesetzte Verfallsprozesse surreal erscheinen. Bei der Reise durch die Bilder fühlt sich der Betrachter oft, als sei er auf einen verlassenen Planeten gelandet. Dieses Gefühl rührt vielleicht daher, dass viele Gebäude den Eindruck von fliegenden Untertassen oder einer Raketenabschussbasis vermitteln. Andere Gebäude sehen aus, als ob sie Kultstätten fremder Religionen wären. Erst wenn man die Bildunterschriften liest, entpuppen sich diese Gebäude als Sporthallen, Ferienheime oder Mahnmale. Manche dieser Gebäude huldigen die Macht des Betons und können als Vertreter des Brutalismus angesehen werden. Neben der Gradlinigkeit gibt es aber auch verspielte Formen, die an Künstler wie Gaudi erinnern. So beim Zentrum für Hydrotherapie in Druskininskaja in Litauen, das sich inspiriert von den Strudeln des Wassers mit vielen runden Formen und wasserfallartigen Kaskaden zeigt. Es erscheint, als sei es geradewegs einem Traum entsprungen. Das Präsidium der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau erinnert in der Kombination aus grauen Stein und goldbedampften Fenstern dagegen an den Palast der Republik in Berlin. Die Größe und ein monströses, 5 Stockwerke hohe Konstruktion auf dem Dach, von der man nicht weiß, ob sie eine Funktion hat oder lediglich Kunst am Bau ist, üben den Reiz des Bauwerks aus. Im Buch finden Sie aber auch Holzbauten, die an Handmade Houses erinnern. In der Nähe zur finnischen Grenze errichteten junge Strafgefangene als Resozialisierungsmaßnahme das Lager Prometheus. In der 3-sprachigen Einleitung, Englisch, Deutsch, Französisch, versucht Chaubon, Erklärungen dafür zu finden, wie diese Bauten abseits der Normung und der gängigen Geschmacksideale in der Sowjetunion entstehen konnten. Es ist zu hoffen, dass mit der Veröffentlichung in dem Bildband der Reiz und der Wert dieser Gebäude entdeckt wird und sie nicht das Schicksal des Palastes der Republik ereilt. Allerdings kam schon Chaubon bei einigen Gebäuden zu spät, um sie vor dem Abriss zu fotografieren. Und auch einige im Buch abgebildete Bauten stehen inzwischen nicht mehr. Frédéric Chaubons Bildband CCCP Cosmic Communist Constructions Photographed ist bei Taschen erschienen. Einige der Gebäude aus Chaubons Buch entdeckte ich auch auf der Buchmesse am Stand von Hatti und Kanz im Buch Sozialistische Moderne von Roman Besjak wieder. Der in Slowenien geborene Fotograf nahm Stadtlandschaften in Osteuropa auf, deren Bebauung aus der Zeit der sozialistischen Regierung stammte. Neben Außergewöhnlichen finden sich in Besjaks Buch auch die Alltagsarchitektur des sozialistischen Städtebaus, etwa Ladenzeilen aus Dresden und Leipzig. Sind es bei Chaubon die Gebäude selber, die für sich sprechen und von Chaubon in natürlicher Lichtsituation fotografiert wurde, gegen Besjak mit einer Großbildkamera ans Werk? Schon die Perfektion von Besjaks Bildern verfremdet sie und macht sie künstlich wie ein fotorealistisches Gemälde. Sozialistische Moderne dokumentiert so Architektur, ist aber primär Fotokunst. Einer besonderen Form von Zweckbauten widmet sich Joachim Kleinmanns. Sein Buch Parkhäuser, Architekturgeschichte einer ungeliebten Notwendigkeit ist kein Bildband, sondern ein kulturgeschichtliches Lesebuch. Da in Frankfurt mit dem Parkhaus an der Hauptwache 1956 das erste öffentliche Parkhaus eröffnet wurde, ist es sicher spannend, mehr über die Entwicklung dieser Zweckbauten zu erfahren. Erschienen ist das Buch im Jonas Verlag in Marburg. Soweit mein kleiner Streifzug durch Architekturbücher auf der Buchmesse.
Ja, der nächste Beitrag von Stefan Kürleis behandelt das Thema Atommüll. Und also in dieser Sendung nehmen wir eben Bezug auf verschiedene Themen, die wir auch auf der Buchmesse entdeckt haben, unter anderem eben das, was jetzt eben auch Stefan Kürleis hier vorbereitet hat und eben die Ausstellung Double Intensity Brinkmann und Bose, also 30 Jahre Verlag Brinkmann und Bose. Und diese Ausstellung ist noch bis zum 15. Januar im MAK zu sehen. Und ich kann sie wirklich empfehlen, gerade wenn man sich auch mit Büchern beschäftigen möchte.
Voilà. Die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima ist aus der Medienberichterstattung verschwunden. Tschernobyl wird nur noch erwähnt, wenn sich der Tag der Reaktorschmelz zum x-ten Mal jährt. Beispiele, wie versucht wird, die Gefahren von Atomkraftwerken zu verdrängen. Doch die Gefahren und Risiken bestehen nicht nur beim Betrieb von Atomkraftwerken. Viel größer ist die Verdrängung bei einem anderen Problem der Atomkraft, der Entsorgung des Atommülls. Löst sich schon normaler Müll nicht einfach in der Luft auf, sondern bleibt, wenn nicht recycelt, teilweise Jahrzehnte lang im Boden, im Wasser oder als Verbrennungsrückstand in der Luft, bleibt Atommüll auch noch nach 1000 menschlichen Generationen ein strahlendes Risiko. Strom ohne qualmende Schlote für den Fortschritt, für das Wirtschaftswachstum und eine strahlende Zukunft. Das wollte die Politik in den 60er und 70er Jahren haben. Und auch noch vor dem Unglück in Fukushima wurde die Atomkraft als umweltfreundlich, da auf den ersten Blick CO2-frei, gepriesen. Bei der Lösung der Frage, wie später der anfallende Atommüll entsorgt wird, machte man es sich einfach. Erstmal ein Zwischenlager, bis eine endgültige Lösung gefunden wird. Solange alles provisorisch und nur eine Zwischenlösung ist, können die endgültigen Konsequenzen gut verdrängt werden. Das Problem wird einfach auf nachfolgende Generationen abgewälzt. Dass nicht nur der Betrieb von Atomkraftwerken ein Risiko und keineswegs eine saubere Technik ist, zeigt bedrückend eindrucksvoll der Film Albtraum Atommüll. Ein Dokumentarfilm von Eric Jurarez, der 2009 für den deutsch-französischen Fernsehsender Arte entstand. Aufgeschreckt von Funden durchgerosteter Atommüllfässer auf dem Meeresboden, deren Inhalt schon längst vom Wasser fortgespült wurde, geht der Film der Frage nach, was mit den radioaktiven Abfällen eigentlich passiert. Eric Gourare reiste zunächst in die USA, wo die Rückstände einer Atomwaffenproduktion einen ganzen Landstrich verseucht haben. Dann begibt er sich an den Ort, an dem sich 1957 der erste große Atomunfall in der Sowjetunion ereignete, der erst im Zuge der Perestroika 1989 veröffentlicht wurde. Das Gebiet um Mayak wurde nie vollständig evakuiert. Die gesundheitlichen Untersuchungen der Bevölkerung dienen eher einem Langzeitexperiment als zum Schutz. Wer jetzt denkt, Russland und die USA seien fern, wird im zweiten Teil des Films nachdenklich. Dann blickt der Film nämlich nach Frankreich, wo man noch stärker auf die Atomenergie setzt als in Deutschland. Neben dem britischen Sellafield finden sich in Frankreich die einzigen Wiederaufbereitungsanlagen für atomare Brennstäbe in Europa. Was klingt, als würde hier ein Recyclingkreislauf betrieben, ist in Wirklichkeit ein Verfahren, bei dem nur 10% des Materials wiederverwendet werden können. Zurück bleibt noch stärker konzentrierter, hochgiftiger Atommüll und jede Menge Material, das angeblich zur späteren Anreicherung nach Russland gebracht wird und dort unter freiem Himmel lagert. Die Wiederaufbereitung ist keineswegs eine saubere Sache. Bei der Verarbeitung des Materials in den beiden Anlagen von La Hague entstehen radioaktive Abgase und Abwässer, die in die Umwelt gelangen. Seitdem das Abkippen von Fässern ins Meer von Schiffen aus verboten ist, führen lange Röhren von der Wiederaufbereitungsanlage La Hague ins Meer. Die Strahlenbelastung, die in die Luft abgegeben wird, entspricht der eines dauernden kleinen Lecks in einem Atomkraftwerk. Da sich Forschungen zu Auswirkungen radioaktiver Strahlung meist nur auf Einzelereignisse beziehen, kennt niemand die langfristigen Auswirkungen dieser Dauerbelastung auf die Bevölkerung, die durch die Verteilung durch den Wind auf Auswirkungen, auch Auswirkungen auf viele europäische Länder hat. Der 98-minütige Film Albtraum Atommüll ist daher ein sehr wichtiger Film, zeigt er doch, was deutsche Politiker erst seit der japanischen Atomkraftkatastrophe begriffen haben wollen, nämlich, dass die Erzeugung von Atomenergie auch in Europa keineswegs die saubere Sache ist, wie sie uns die Atomlobby darstellt. Während überall die Frage von Endlagern für Atommüll in der Hoffnung, das Problem würde sich schon irgendwie durch Wissenschaft und Technik lösen lassen, vertagt wird, hat man in Finnland mit dem Bau eines Endlagers begonnen. Finnland ist damit bisher das einzige Land, in dem überhaupt ein Endlager gebaut wird. Ein Bauwerk, in dem der Müll 100.000 Jahre sicher lagern muss, bis die radioaktiven Teilchen zerfallen sind. Ein Bauwerk nach menschlichem Gemaß gemessen für die Ewigkeit. Into Eternity heißt Michael Madsens Film über das Projekt Onkolo, dem finnischen Wort für Versteck oder Höhle. In einem riesigen System von in den Fels gesprengten Stollen soll der finnische Atommüll entgelagert werden. Da niemand für die nächsten 200.000 Jahre die Kontrolle und Bewachung gewährleisten kann, soll das Lager, wenn es im Jahre 2100 voll ist, für die Ewigkeit verschlossen werden und sich selbst überlassen werden. Michael Madsen widmet seinen Film den zukünftigen Generationen, die wissentlich oder unwissentlich mit der Gefahr leben müssen, die tief im Boden schlummert. Der Film stellt die interessante Frage, wie das Wissen um die Gefahr des Lagers über Tausende von Jahren von einer Generation an die nächste weitergegeben werden kann oder ob es besser ist, das Lager in Vergessenheit fallen zu lassen, damit niemand auf die Idee kommt, es könnte statt tödlichem Material einen Schatz beherbergen. Into Eternity ist so nicht einfach ein Dokumentarfilm über den Bau eines Endlagers, sondern auch ein philosophischer Film über die Zeit. Denn noch dann, wenn die Kinder, die den Atomstrom genutzt haben und ihre Kinder, Kindeskinder, Kindeskinder, Kinder und so weiter schon längst zu Staub zerfallen sind, wird das Material in den Stollen noch tausende von Jahren strahlen. Und das wird nur der Atommüll aus Finnland sein. Nicht jedes Land, das Atommüll hat, wird es sich leisten, ein riesiges Stollensystem in den Fels zu hauen. Selbst im reichen Deutschland wurde Atommüll einfach in stillgelegte Bergwerkstollen abgekippt, nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn. Schließlich soll Atomstrom billig bleiben und die Halbwertszeiten von Politikern sind im Vergleich zu radioaktivem Material vernachlässigbar gering. Der Film Into Eternity von Michael Madsen ist jetzt auf DVD erhältlich und der Film Albtraum Atommüll von Eric Guaret ist auch schon länger auf DVD erhältlich und Albtraum Atommüll gibt es auch unter anderem in der Stadtbücherei auf der Zeil zum Ausleihen. Welche weitreichenden Folgen und langfristigen Folgen ein Atomunglück hat, zeigt der Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl. Am 26. April 1986 kam es dort zu einer Kernschmelze nahe der ukrainischen Stadt Pripyat. 25 Jahre ist das jetzt her und noch immer leiden die Menschen in der Region und sterben aufgrund von Verstrahlung. Zum 25. Jahrestag wurde ein Buch wieder aufgelegt, das heißt Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft von Svetlana Alexievich und ist im Berliner Taschenbuchverlag erschienen. Und aus diesem Buch will ich zum Abschluss dieses Themas kurz ein Kapitel vorlesen. Kinderchor. Ich lag im Krankenhaus und hatte solche Schmerzen. Ich habe meine Mama gebeten, Mamotschka, ich halte es nicht mehr aus, bring mich lieber um. So eine schwarze Wolke, so ein Regen, die Pfützen wurden gelb, grün, als hätte man Farbe hineingeschüttet. Es soll Blütenstaub gewesen sein. Wir sind nicht durch die Pfützen gelaufen, wir haben sie nur beguckt. Oma hat uns in den Keller gesperrt. Sie selbst kniete nieder und betete und sagte zu uns, betet, das ist das Ende der Welt, die Strafe Gottes für unsere Sünden. Mein Bruder war 8, ich 6 Jahre alt. Wir überlegten, was für Sünden wir begangen hatten. Mein Bruder hatte ein Glas Himbeermarmelade zerschlagen. Ich hatte Mama nicht erzählt, dass ich mit dem neuen Kleid am Zaun hängen geblieben war und es zerrissen hatte. Ich hatte es im Schrank versteckt. Mama trägt oft schwarz. Ein schwarzes Tuch. In unserer Straße werden immer wieder Leute beerdigt. Wenn ich Musik höre, renne ich nach Hause und bete das Vaterunser. Ich bete für Mama und Papa. Soldaten kamen und wir mussten auf Lastwagen steigen. Ich dachte, dass Krieg ausgebrochen ist. Sie sprachen Worte wie, die ich nicht verstand. Dekontamination, Isotope. Unterwegs träumte ich, eine Explosion. Und ich bin am Leben geblieben. Kein Zuhause, keine Eltern, nicht mal Spatzen und Krähen gibt es. Entsetzt wachte ich auf, fuhr hoch, guckte aus dem Fenster, ob dieser grässliche Pilz am Himmel zu sehen ist. Ich erinnere mich, wie ein Soldat eine Katze jagte. Als er das Messgerät auf sie richtete, hörte man Klick, Klick, wie eine Maschinenpistole. Ein Junge und ein Mädchen rannten der Katze nach. Es war ihre Katze. Der Junge sagte nichts, aber das Mädchen rief, »Die kriegt ihr nicht!« Sie rannte und rief, »Hau ab, Mieze, hau ab!« Der Soldat hatte einen großen Plastiksack. Wir haben meinen Hamster zu Hause gelassen, eingesperrt, einen kleinen Weißen. Wir haben ihn für 2 Tage Futter hingestellt und sind für immer gegangen. Sie steckten uns in einen Militärzug. Die Kleinen weinten, die Gesichter waren ganz verheult. Eine Erzieherin kam auf 20 Kinder und alle weinten. Mama, wo ist meine Mama? Ich will nach Hause. Ich bin 10 Jahre alt. Wir größeren Mädchen haben die Kleinen immer getröstet. Frauen standen unterwegs auf dem Bahnsteig und begrüßten die Wagen. Sie brachten uns selbstgebackenes Milch, warme Kartoffeln an den Zug. Wir wurden ins Leningrader Gebiet gebracht. Aber als wir dort in die Bahnhöfe einfuhren, bekreuzigten sich die Leute und schauten nur von Weitem. Sie hatten Angst vor unserem Zug. Auf jeder Station wurde er lange abgespült. Als wir beim Halt auf einem Bahnhof einmal ausstiegen und in die Imbissbude liefen, wurde keiner anderer reingelassen. Hier essen Tschernobyl-Kinder. Heiß. Die Verkäuferin sagte zu jemandem am Telefon, wenn sie weg sind, wischen wir den Boden mit Chlor und kochen die Gläser ab. Das haben wir gehört. Wir wurden von Ärzten in Empfang genommen. Sie trugen Schutzmasken und Gummihandschuhe. Sie nahmen uns die Kleidung ab, alle Sachen, sogar Briefumschläge, Bleistift und Kugelschreiber, taten alles in Plastiktüten und vergruben sie im Wald. Wir haben so einen Schreck bekommen. Später haben wir immer darauf gewartet, dass wir sterben werden. Mama und Papa haben sich geküsst und dann bin ich auf die Welt gekommen. Früher habe ich gedacht, dass ich nie sterben würde. Jetzt weiß ich, dass ich sterben werde. Im Krankenhaus hat neben mir ein Junge gelegen. Vadik Kornikov. Er hat immer Vögel für mich gezeichnet und Häuser. Er ist gestorben. Sterben ist nicht schlimm. Du schläfst ganz, ganz lange. Du wachst nie mehr auf. Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Ich höre meine Mama weinen, da bin ich aufgewacht. You'd been to the station to meet every train. You came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regards.
Ja, wenn ich die Götter nicht bewegen kann, nehme ich den Weg, worüber, über die Hölle. Wenn nur Hitler nicht gestern gestorben wäre, hätte ich vielleicht auch heute ein anderes Verhältnis zur Technik gehabt. Ich weiß es nicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Willi Zerherrschaft. If you ever come by here for Jane or